Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Ganz großer Hype um diese Dame, Empress Of. Ein Wahnsinnshype, möchte ich fast sagen. Dementsprechend reagiert der Soundcheck auf Radio 1 und stellt Empress Of mit dem Track How Do You Do It an den Anfang der Sendung. Me heißt das Album. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, die drei brandneue und eine einigermaßen neue Platte heute präsentiert. Nicht die von Lana Del Rey, es ist das alte Lied. Die Plattenfirma hat das Werk so lange unter Verschluss gehalten, dass es viel zu spät war. Also kurz gesagt, wir hätten sie heute bekommen. Und ich habe heute auch mal reingehört und kann Ihnen auch sagen, sie verpassen da nicht viel. Also es ist, muss auch nicht sein. Also nicht Lana Del Rey heute Abend in der Sendung, aber dafür Keith Richards, Hector, King Midas und Fennis und Quarps, der eigentlich schon letzte Woche erschienen ist, aber heute die Lücke von Lana Del Rey ausfüllen darf. Das Ganze heute Abend mit Kai Müller. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Dennis Kastrup ist dabei. Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Und Helmut Heimann. Hallo.
Hallo.
Oh, du musst,
siehst
du?
Ich musste selbst alles selbst machen.
Denn der Anfang der Sendung war schon komplett gelogen, live aus dem Admiralspalast. Nein, wir sitzen wieder im heimeligen Potsdam im Headquarter von Radio 1 mit dieser schönen Sendung und dementsprechend live aus Potsdam. Nächste Woche aber wieder aus dem Admiralspalast. Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin heute auch der technische Leiter dieser Sendung. Der Fehler gerade kam von Helmut Heimann. So, und von ihm kommt jetzt...
Unteroffizier. Du machst da sonst nie Fehler.
Von ihm kommt jetzt auch die erste Platte, beziehungsweise er darf sie vorstellen. Keith Richards mit Cross-Eyed Heart.
Ja. Keith, die Personifizierung des Rock'n'Roll Outlaws, der Rock'n'Roll Pirat, seit 50 Jahren unterwegs unter der Flagge der Freiheit und natürlich im Dienste der Musik, die ihn geprägt hat als junger Mensch, der er im Lauf der Jahre seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat als Gitarrist der Rolling Stones. Vor allem ist ja Schöpfer einer der mächtigsten Rockriffs überhaupt, Satisfaction. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Satisfaction, 50 Jahre her. Auch die Waldbühne haben sie eingerissen vor ziemlich genau 50 Jahren. Da sieht man schon, was der Mann alles hinter sich hat. Der Keith der Gegenwart ist einerseits eine Ikone, die er halt nun mal ist, andererseits ein älterer Herr, der zu Hause in Connecticut seiner Frau bei der Gartenarbeit zuguckt, das Rentnerdasein aber dann doch nicht gänzlich erfüllend findet, Hummeln im Hintern spürt, wenn zu lange nichts passiert in Sachen Musik. Und so hat er sich 2011, als die Stones in den Leerlauf geschaltet hatten, mit seinem alten Kumpel Steve Jordan zusammengetan. Der hat ihn auch schon bei den ersten beiden Soloalben Ende der 80er und in den frühen 90ern unterstützt als Drummer und Produzent und angefangen, ein paar Songs einzuspielen, ohne erstmal den ganz großen Hintergedanken für ein neues Album zu haben. Aber als es dann gut lief, man merkte, dass da was draus werden könnte, hat man nach und nach ein paar alte Bekannte ins Studio eingeladen, Ivan Neville, Waddy Wachtel. Und vor einem guten Jahr hatte man dann das Material für ein Album zusammen. Mit dessen Veröffentlichung hat man dann gewartet, weil die Stones zwischendurch ja doch wieder angesprungen waren und getourt haben. Jetzt machen sie gerade mal eine Pause für ein halbes Jahr und Keith nutzt die Gelegenheit, Cross-Eyed Heart zu veröffentlichen. Das Album, das beginnt mit dem Titelstück.
That's all I got, sagt er hier am Ende. Keith Richards mit dem Titelstück seines Soloalbums, dem ersten seit 23 Jahren, Cross-Eyed Heart. Aufgewacht, Männer.
Tja, wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass der große Erfolg der Rolling Stones auf einem einzigen Unfall basiert, dann ist er ja hier wohl erbracht, oder, Helmut?
Ich weiß nicht, worauf du abzielst. Du
auf
hast
den Blues Crash. Auf den verdammten Blues Crash zähle ich ab, der hier wieder par excellence sozusagen ausgespielt wird. Ein Weißer spielt den Blues, ja, den er ganz tief fühlt und er kann es nicht.
Naja, was ist, er kann es nicht. Das ist ein ziemlicher Holzhammer, würde ich sagen, das Argument. Ich habe das Stück ausgewählt, weil da setzt den Ton für die Platte. Und dass die Rolling Stones White Boys aus London waren, die den Blues geliebt haben und den dann sozusagen aufgemotzt haben mit Pop und so weiter, das ist eine alte Geschichte. Viele Leute haben ihnen das übel genommen. Aber es gab auch viele Leute, die das realistisch gesehen haben. Ich glaube, Muddy Waters war es, der gesagt hat, die Stones haben mir meine Musik geklaut, aber sie haben mir meinen Namen gegeben. Weil diese ganzen Leute, die das erfunden haben, außer von denen, die schon tot waren, Robert Johnson zum Beispiel, an den dieser Song besonders erinnert, die waren in USA in den 60er Jahren, als die Stones angefangen haben, haben die Musik gemacht, aber sie haben auch Wände gestrichen bei ihren Plattenlabels, weil die Musik selbst nicht genug Geld abgeworfen hat. Und das ging dann richtig los. Die wurden dann auch populär. Wenn ich heute Muddy Waters sage, Howlin' Wolf, die Namen, die kennt jeder. Ja, und das wäre vielleicht ohne die Stones anders gewesen.
Wir reden auch schon wieder über die Stones und eigentlich sollten wir über Keith Richards in dem Moment natürlich reden. Bei mir ist immer das Problem, Solo-Alben von so wirklich Alteingesessenen, die das schon lange machen, finde ich toll, wenn sie es machen. Man merkt, dass er Spaß daran hat. Er hat sich seiner Liebe hingegeben, den Blues, dem Rock, dem Reggae auch an einer Stelle. Ich finde das, es gibt eigentlich nichts dagegen zu sagen. Er hat sich dann zusammengetan mit den alten Leuten, die du gerade gesagt hast, mit seinen alten Freunden. Roddy Wachtel hat er ja schön auch mit dem Zusammenspiel auf der Platte. Das hört man auch, dass sie sich verstehen, das funktioniert alles. Ich frage mich einfach so, ich habe das Album gehört und mir ist dann so gar nichts. Also das Album ist so an mir vorbeigeflutscht und ich verstehe, dass er das gerne macht und ich verstehe auch die ganzen Sachen, die er dazu gesagt hat. Er wollte sich zusammensetzen, wollte diese Lücke füllen und er gibt sich dem auch hin und gefällt es, aber der Mann braucht das nicht mehr veröffentlichen. Ich denke immer so, der hat so viel Kohle, wenn der sich mit seinen Freunden hinsetzt, ein bisschen Musik macht, das reicht. Und da fehlt mir einfach dann der Zugang zu dem heutigen Zirkus. Und man merkt aber auch so ein bisschen, dass die Dynamik, die Mick Jagger-Dynamik fehlt. Die fehlt immer, das war
jetzt
Alten.
Jetzt redest du über die Stones.
Ich würde aber gerne nochmal auf diesen Blues-Crash zurückzusprechen zu kommen, den Kai jetzt gerade am Anfang erwähnt hat. Denn der hatte ja mal Funken gesprüht zu einer gewissen Zeit. Da ist eine ganze neue Rockkultur draus entstanden. Und wir hören hier, also Helmut Heimann hat in seinem kleinen Text für den Tagesspiegel geschrieben, er ist sicherlich nicht der in Anführungsstrichen beste Gitarrist oder so. Das ist auch völlig unbestritten. Aber hier ist er tatsächlich ein miserabler Gitarrist, das schlechteste Picking, was ich seit ewigen Zeiten gehört habe. Aber es entsteht offensichtlich nichts Spannendes daraus im Sinne von alter weiser Mann lässt noch mal ein bisschen Magie auf die Festplatte oder was weiß ich fließen. Woran das liegen mag, können wir vielleicht nach dem nächsten Stück klären. Und das heißt Robbed Blind, Keith Richards. Robbed Blind, Keith Richards, ist der vierte Track auf dem Album und das, da bin ich dann beim Hören auch teilweise schon weggenickt gewesen, muss ich sagen, bis ich dann bei Trouble, für mich der beste Track auf dem Album, die Single ja auch, wieder mal ein Riffmonster, also er kann es dann irgendwie doch noch, aber ist dann schon für mich ein bisschen zu einschläfernd. Ich bin aber auch keine 71, ich bin ja deutlich jünger als Keith Richards, vielleicht muss ich dieses Alter erreichen. Ich habe aber eben schon gesagt...
Nee, musst du nicht. Nee? Nee, das ist, du bist schon über die Grenze, wo man das entweder schätzt oder nicht.
Ja, aber es ist, wie gesagt, für mich entsteht hier nicht diese Magie, die manche solche alten Männer mitunter eben noch erzeugen können. Der Gesang ist häufig so ins Mikrofon gemurmelt, noch nicht ganz so extrem wie bei Leonard Cohen auf seinen letzten 2-3 Platten. Es hat nicht so die richtige Banddynamik gegeben. Vieles ist ja irgendwie zusammengerockt worden, um dann später erst mit mehr Fleisch kleben, was weiß ich. Eben wurde die Frage gestellt, warum macht er das?
Ja, und da wollte ich drauf abheben.
Das Lustige fand ich ja in den letzten Wochen, als dieses Album promotechnisch angeschoben wurde, diese Interviews mit ihm, wo er also Sergeant Pepper von den Beatles, totaler Scheiß, Hip-Hop, absoluter Dreck, irgendwie Rhythmus mit doofen Texten, Heavy Metal is a joke und so weiter und so, dachte ich so, ja, gut. Der Mann ist ein alter Rausack, soll er doch machen.
Er weiß, wenn man Schlagzeilen generiert.
Von dieser Aggression, die ich ein bisschen was auf der Platte gehört. Und es ist halt eine alte Männer-Country-Platte mit ein, zwei Ausreißern.
Er weiß einfach genau, wie es funktioniert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er Lars Ulrich vorher angerufen hat und gesagt hat, du Lars, ich sag mal was Schlimmes über euch, bist du dabei? Ja, die kennen sich doch alles, der Zirkus, die wissen alle genau, was sie sagen sollen. Die sind seit 50 Jahren dabei. Ich bin fest davon überzeugt, du machst doch auch Interviews. Andreas, du weißt doch, wie das läuft.
Genau, das war echt Schlagzeilen generiert und genau, es hat ja auch voll funktioniert.
Du weißt doch, wie man Schlagzeilen generiert und wie man dann die Leute auf seine Seite zieht und Alben hört. Ich zum Beispiel, ich nehme ja auch mal deine Zigarettenstummel, bade da drin mit einem warmen Bad und jetzt, wenn ich das so sage hier öffentlich, dann haben wir nächste Woche gleich 100 Zuhörer mehr. So läuft das halt.
Du genau, du hast noch nie deinen Opa geschnupft.
Nein, mein Opa habe ich noch nicht geschnupft, aber Andreas Müller gebadet, das habe ich schon
mal. Ich möchte jetzt nochmal da anheben, wo wir gesagt haben, warum macht er das? Und du hast ja impliziert, dass er wegen Geld macht, das ist natürlich lächerlich.
Nein, ich habe nicht gesagt, das macht er wegen Geld. Ich habe gesagt, warum muss er das überhaupt noch machen? Wegen Geld braucht er es ja nicht.
Er macht es wegen mir.
Wegen dir.
Genau, und wegen ein paar Millionen anderen Leuten, wo er weiß, dass denen die Musik was bedeutet. Und solange er es machen kann, macht er es. Hey, aber thanks Keith.
Aber warum bedeutet dir Musik so viel, die nicht in die Tiefe geht?
Und nicht in die Tiefe geht, das ist ein subjektives Empfinden von dir. Wenn du, wie viele aus unserer Generation.
Der Mann gibt nur Plattitüden von sich. Und das war schon das Problem des Blues Crash.
Was ist eine Plattitüde? Es ist dieser Country-Song, den wir eben gehört haben.
Ja.
Mit der wunderbaren Pedal Steel, die übrigens von Larry Campbell gespielt wird. Ein ganz angesagten Typen, aber das nur am Rande. Das ist ein gebrochene Herzen, Liebe. Das ist das große Thema und das ist der Verlust, ist auch das große Thema von Keithens großen Songs. Also jetzt mal von Satisfaction oder so abgesehen. Ja, er hat auf den letzten Stones-Platten, waren seine Nummern, die stärksten Nummern, immer Balladen. Und das kann er auf so einer Platte, auf einer Solo-Platte, ohne dass ihm da jemand sagt, du hast nur 5 Minuten, hör auf.
Und dann singt er, she's a vegetarian, but me, I love my meat.
Naja, klar, warum nicht? Das ist halt ein Bild. Weißt du, die Texte sind nicht wahnsinnig tiefgründig und Plato und so weiter. Also, aber er erzählt aus seinem Leben, das sind Sachen, hier zum Beispiel die Cops, die da andauernd auftauchen, ein Love-Song und das Bild der Cops kommt mit rein. Der weiß natürlich, dass Leute, die sich für ihn und für die Rolling Stones und dann natürlich auch für ihn interessieren, dass das bei denen ganz viel Filme damit anschubst. Wenn er einmal Cops sagt, ich kann die Cops nicht rufen, weiß der Teufel, was sie finden. Da taucht ein Universum von Mythen auf, die mit seinem Namen verbunden sind. Natürlich spielt er damit sein Image, aber das ist auf der anderen Seite halt auch echt.
Ja, für mich ist das alles oberflächlicher Kram. Er ist nur 2 oder 3 Mal wirklich gut. Einmal finde ich, ist er brillant. Troubles hast du schon erwähnt. Viel besser finde ich ihn bei einem Song, wo er mit Norah Jones zusammen im Duett singt. Und den Song hat er auch mit ihr zusammen geschrieben. Da muss man sagen, da kann gar nichts schief gehen. Und plötzlich merkt man auch, da geht's nicht um so alten Hippie-Kram oder ich gegen die Staatsmacht oder irgend so einen Kram, sondern im Prinzip natürlich um Liebe und wo kommt sie her und so weiter und was macht sie aus. Und dadurch, dass das durch diese wunderbare, sehr schlaue Frau ergänzt wird, entsteht etwas, was ganz selten bei Keith Richards passiert, nämlich es entsteht was wie eine Tiefe. Ja, der Mann ist halt immer in die Breite gegangen. Ja, Krach, Lärm, Kratzbürstigkeit waren seine Rezepte, um im Prinzip sein Unvermögen zu übertünchen. Und er ist wahnsinnig erfolgreich gewesen dadurch. Er hat sogar eine DNA des Rock'n'Roll damit geschaffen. Er hat die erzeugt damit. Also ich an seinem Mythos kratze ich gar nicht. Ich sag nur, er hat heute nichts zu sagen, wenn er sich auf nichts anderes mehr verlassen kann. Er hatte immer Mick Jagger. Ja, man muss sagen, natürlich funktioniert er vielleicht heute sogar noch brillant, wenn es jemanden wie Mick Jagger gibt, der so eine Art Pop-Gen hat und sagt, hey, dein Riff ist gut, der Beat, der muss von woanders herkommen und eine Melodie, die mache ich dir auch. Ja, und schon hast du eine große, große Pop-Nummer, die Rolling Stones immer ausgezeichnet hat.
Das ist aber Keith Solo, wie gesagt, ne? Das ist halt eine andere Nummer. Du sagst, der ist berühmt für den Krach und so weiter. Aber andererseits, das ist die eine Dimension, die er aufweist. Andererseits beschwert ihr euch, dass diese Platte viele Balladen und viele Mid-Tempo und Low-Tempo-Songs zu bieten.
Ich beschwere mich. Ich beschwere mich darüber gar nicht. Ich finde einfach nur, dass Keith Richards einfach auch als Künstler, es gibt immer diesen Künstleranspruch, sich weiter zu entwickeln und neue Sachen auszuprobieren. Er ist jetzt 71, das ist mir schon klar, aber irgendwann, wenn man das jetzt 50 Jahre lang so hört, dann leiert das einfach im Leierkasten weiter und das macht er halt so weiter und da berührt mich gar nichts, weil es immer wieder derselbe Leierkasten
ist. Also eine Sache, wieso hast du dann dieses riesige Stones-Tattoo auf dem Unterarm?
Das ist nicht auf dem Unterarm, das ist auf meinem Hintern.
Ah ja, Entschuldigung. An einer Stelle hat er mich dann doch berührt, aber da bin ich auch wieder aufgewacht, nämlich als er spielt ein Gregory Isaacs-Cover. Und ich dachte erst, sie hätten Gregory irgendwie entweder aus dem Grab geholt oder die Stimme gesampelt, weil am Anfang klingt er bei dieser Coverversion von Love is Overdue 100%ig wie Gregory Isaacs. Und er ist ja ein großer Reggae-Fan, der Keith Richards.
Immer schon gewesen.
Tja, da können sich die 70 Kinder von Gregory Isaacs freuen, dass da noch ein bisschen Geld vielleicht reinkommt über die Millionenverkäufe des Keith Richards Soloalbums. Ich glaube nicht, dass sie viel verkauft.
Nicht viel, aber ich werde so oft hören.
Ja gut, das hilft den Kindern weniger.
Das hilft den Kindern weniger, aber I'm sorry.
So, das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Der Hit kam, wen würde es überraschen, von Helmut Heimann. Dennis Kastrup zog die Niete. Kai Müller und ich meinen, diese Platte geht in Ordnung. Tja, die nächste Platte kommt von einer Band. Und es ist wichtig zu sagen, dass es von einer Band ist, namens Hector. Ich spreche sie mal so aus. Und heißt The Diet. Kai Müller, bitte.
Warum die Band Hector heißt, kann ich auch nicht erklären. Aber vielleicht ist es sowieso wichtiger, Kurt Wagner zu erklären, der nämlich hinter diesem Projekt steht und den man von vielen Fotos kennt als den Typen aus Nashville, Texas, der immer so einen Pharma-Cappy trägt und eine große schwarze Hornbrille. Also aussieht wie ein, sagen wir mal, linksintellektueller Traditionalist, was natürlich ein Widerspruch in sich ist, aber eben auch den Reiz dieses Mannes ausmacht, den man vielleicht hierzulande am ehesten mit Sven Regner vergleichen könnte. Und es gibt da tatsächlich auch einige Übereinstimmungen. Nur Kurt Wagner hat noch nie ein Buch geschrieben, jedenfalls keinen Bestseller, von dem ich weiß. Was er stattdessen gemacht hat, ist, Mitte der 80er Jahre fing er an, in dem Plattenladen seiner Frau mit einem Haufen Freunden aufzutreten, und zwar immer als Vorbands vor den Bands, die dort im Plattenladen ihre neuesten Produkte oder Platten vorstellten. Das waren ganz rührige Konzerte. Danach zerlief die Truppe immer wieder und fand sich fürs nächste Konzert zusammen. Bis dann eines Tages, so etwa um 1994, aus diesem Konvolut und Kollektiv aus immerhin 15 Leuten langsam sich eine Band herausschälte, die sich Lamp Chop nannte und die dann irgendwann auch ins Studio ging, um mal eine Platte aufzunehmen. Das war schwierig zu der Zeit, weil die meisten der Musiker hatten Nebenjobs, die sehr viel lukrativer waren, als ein Musikerdasein ihnen an Geld versprach. Auch Kurt Wagner war zum Beispiel Parkettverleger. Das wird in fast jeder Rezension bis heute immer noch erwähnt. Es scheint ein sehr ehrlicher Beruf zu sein, von dem man annimmt, oh, da ist was Schönes entstanden, toller, knarzender Holzfußboden. Meine Güte, warum hat er das bloß aufgegeben? Warum? Für eine Reihe ganz schöner Platten, muss man sagen. 5 oder 6, die in Erinnerung geblieben sind, vor allen Dingen 2, As a Woman aus dem Jahr 2002 und auch das letzte Lamp Chop Album aus dem Jahr 2012 war eigentlich gelungen. Man hörte, was man heute Alternative Country nannte. Das ist eine Musik, die vor allen Dingen durch Bands wie Calexico oder auch Wilco berühmt gemacht wurde. Aber eine der ersten, die tatsächlich so einen neuen alternativen Country-Ansatz verfolgten, waren Lamb Chop. 15 Leute. Die hatten fein choreografierte oder arrangierte Amerikaner-Songs im Programm, die eigentlich mehr Erzählungen waren als große Songs. Hatten immer einen ganz starken narrativen Zug. Die konnten auch vor allen Dingen im Studio ganz gut entstehen, viel besser als auf der Bühne, aber dann verschoben sich irgendwann die Gewichte und die Band tourt heute praktisch nur noch, falls sie überhaupt mal Musik macht. Und weil Kurt Wagner das zu wenig war, suchte er offenbar nach einer Betätigung im Studio und da kam ihm ein Buch in die Finger, das von den Anfängen der Disco-Ära erzählt. Disco, das war aber New York, das ist verdammt weit weg, da liegt ein Kontinent dazwischen. In Nashville hatte Disco eigentlich nie eine Bedeutung. Er fand das aber faszinierend und mit 2 seiner Lamb-Chop-Kollegen fing er an, Traditionslinien der Disco-Musik nachzubauen im Studio. Also wie ein linksintellektueller Traditionalist das eben tut. Er baut einfach nach, was ihm nahe sein könnte und das hört sich dann so an.
Kurt Wagner, Ryan Norris und Scott Martin sind Hector. The Diet ist ihre Platte und das war gerade Till Someone Gets Hurt. Und ich will mal dieses Buch erwähnen, das Kai erwähnt hat, das Inspiration war für diese Platte. Love Saves the Day, A History of American Dance Music Culture 1970 till 1979. Tim Lawrence hat es geschrieben und wer es gelesen hat, ist tatsächlich dann durchaus dieser Kultur schnell verfallen. Als ich es damals gelesen habe, ging es mir auch nochmal so, dass ich da nochmal ganz neue Lust bekam auf solche Sounds.
Wann kam das raus?
Das kann ich dir nicht genau sagen.
Ungefähr 10, 20?
Vor knapp zehn Jahren, eher etwas weniger, glaube ich. Und das war offensichtlich tatsächlich so mitreißend, dass hier diese Musik gemacht wurde. von der ich noch nicht sagen möchte, wie ich sie finde.
Also auch jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine Band wie Lamb Chop, die jetzt auch unzählige Alben gemacht haben und ihren Sound ja gefunden haben, ein bisschen ausgedehnt haben, mal nach hier, mal da, mal schön mit Orchester auch gespielt haben. Das ist mal so ein Versuch, was Neues zu machen, der, wie ich finde, sehr gelungen ist, weil Kurt Wagner, wie du eben schon gesagt hattest, das versucht hast nachzubauen. Man merkt, wie sehr er sich da reingelesen hat und aber auch, was meine Befürchtung war, als ich erst bemerkt habe, dass das Lamb Chop, es sind ja drei von Lamb Chop noch dabei, dass sie ihr Herzstück, also Lamb Chop, so ein bisschen vernachlässigen. Ich musste das Album zweimal hören, um dann aber auch immer noch so ein bisschen dieses Lamb Chop-Gefühl in diesen Songs wiederzufinden. Also dieses Kurt Wagner Lamb Chop, ein bisschen Melancholie doch reinbringen in die Songs. Ich hatte aber befürchtet, dass das Album zu sehr klabbig wird. Das wird es nicht. An manchen Stellen fährt es ein bisschen runter und ist auch an manchen Stellen ja sehr sehr offen für neue Sachen. Und man merkt auch den Spaß, den sie dabei gehabt haben. Sie scherzen viel rum. Zum Beispiel The Concept, der Buddy Hackett, was sie gesampled haben. Dann ein paar Songtitelnamen. Man merkt, wie viel Spaß sie dabei gehabt haben, neue Dinge auszuprobieren und sind daran nicht gescheitert, zu viel Witz reinzubringen. Und das finde ich sehr, sehr gelungen.
Lamb Chop waren ja, Karl, du hast es natürlich richtig gesagt, gelten als Amerikaner, aber sie waren nie so Lagerfeuer-Amerikaner wie viele andere Bands, sondern sie haben in Richtung Soul gearbeitet und so weiter. Insofern kann man Überraschendes von denen immer erwarten. Eigentlich ist nicht Lamb Chop, ich weiß, aber in Anführungszeichen. Aber ich war dann erstmal doch sehr überrascht über die Mächtigkeit, mit der sie den Beat in den Vordergrund stellen diesmal. Aber wenn man ein bisschen zuhört, kommt dann doch wieder das Amerikaner-Feeling durch. Also die Orgel, die Gitarren, auch der Gesang und so. Es ist nicht so abstrakt, wie die Beats das eigentlich erwarten lassen. Der Bruch, insofern ist es ein Experiment. Ich wusste nicht über den Hintergrund, dass er das Buch gelesen hat und dann hörte sich dann, als ich das bei dir heute gelesen habe im Tagesspiegel, hörte sich das erstmal an nach Kopfgeburt. Aber irgendwie wirkt's gar nicht so wie eine Kopfgeburt, finde ich, sondern
wird Spaß,
so weit das geht, soweit man diesen Begriff da anwenden kann, sogar richtig organisch.
Was ich schade finde, ist, dass das neue Album von Chick 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 erst Mitte Oktober bei uns erscheinen wird oder weltweit erscheinen wird. Denn Chick Chick Chick, diese New Yorker Tanzbärenband, hat eine Platte gemacht, auf der sie ebenfalls nachbauen, einzelne Segmente der Geschichte der Tanzmusik. Allerdings gemacht von Leuten, die das seit fast 20 Jahren machen und das verdammt gut können. Und es ist ein Killer-Album geworden. Und was ich hier höre ist, Dennis sagt, die haben Spaß gehabt, das ist wie im Baukasten wühlen und mal gucken, was man da mit Lego zusammensetzen kann. Aber ich musste doch zwischendurch herzhaft lachen über das, was da passiert. Und zwar, das ist dann der unfreiwillige Humor. Die haben natürlich, Helmut hat es gesagt, den Soul und sowas, ne? Die haben mal Gimme Your Love von Curtis Mayfield schön nachgespielt. Und das hat dann dazu geführt, dass Leute dann endlich mal wieder auch gedacht haben, ach Moment, wer war das noch? Und dann Curtis Mayfield plötzlich neu entdeckt wurde. Mhm. Schön gemacht, aber auch weit weg vom irrsinnigen Magie des Originals. Also wir hören vielleicht noch ein Stückchen und der eine oder andere wird dann vielleicht auch was zu lachen haben. Und zwar das Stück Pretty Ghetto. Pretty Ghetto. Hektar.
Deswegen, ja, also Helmut, ich finde, das ist eine Kopfgeburt. Und zwar das Organische daran fehlt mir deshalb, weil jeder Song tatsächlich eine völlig andere sozusagen Traditionslinie in dieses Disco-Genre hinein verfolgt. Und das ist zum Teil so schulisch, ja, das ist so, ach guck mal, jetzt bauen wir hier wie ne, diesen Disco-Funk-Beat von Supermax zum Beispiel nach und lassen aber die wichtigste Zeile weg, ja, die dann sofort jeden daran erinnert hätte. Es gibt andere Songs, der zweite gleich, der heißt Sympathy for the Auto Industry, was so ein hochironischer Titel ist, aber dann natürlich auch mit natürlich mit so einem intellektuellen, sich amüsierenden Wissen so einer Traditionslinie folgt, die von Kraftwerk, ne, über die englische Adaption von Kraftwerk zu Depeche Mode führt und dann zu diesen glockenhellen 80s Sounds, ja, die so hypersynthetisch sind. Das ist alles ausprobiert und insofern klug und auch schlau, ja, aber es fügt sich halt nicht zusammen. Man denkt sich, ja, wow, cool. Also wenn das jetzt geht, klar, warum nicht machen? Und um die Songs wegzuschmeißen, sind sie irgendwie auch zu schade. Aber es formt sich nichts Neues daraus.
Das würde das auch unterstreichen, was Kurt Wagner ja auch gesagt hat zu dem Album. Er selber hat die Erfahrung des Clubs nie gemacht und das, oder er hat es gesagt, er Club-Sounds hat er nur zu Hause gehört und ich finde, da fehlt dann auch manchmal noch der Bezug zum Club selber und man stelle sich vor, Kurt Wagner sitzt dann auf seiner Nashville-Veranda und hört sich ein paar Club-Sounds
an. Nashville ist eine große Stadt, ja, also da gibt es sicher auch und gab es sicher auch in den 70er Jahren einen Laden, der Supermax gespielt
hat. Aber er hat das selber gesagt, er hat gesagt, er hat nie Zugang zu dieser Musik gehabt, hat in einem Interview gesagt, er hat sich das nur selber angehört und hat den Club eigentlich nie betreten, um das selber wahrzunehmen. Das heißt, das war ein großes Experiment und man hätte richtig scheitern können und das finde ich, dass das gar nicht so ein großes Scheitern ist. Ich mag das Album und es entwickelt sich auch nach ein paar Songs und wir haben jetzt so ein bisschen die Songs gehört, die so ein bisschen eintönig sind, wo Wagner so ein bisschen auch repetitiv so ein bisschen seine Worte ineinander gleiten lässt. Da gibt's andere Stücke, wo er auch ja seine Kurt Wagner Stimme so ein bisschen andeutet und die Musik dann als Bett dann auch funktioniert. Also das waren jetzt nicht die Stücke, die ich besonders schön fand.
Aber helft mir nochmal, was passiert hier? Es gab sozusagen die große Phase der elektronischen Dekonstruktion, ja, also der Frickelsounds, die sozusagen sich dann in Beatgewittern à la Goldie und so weiter entluden, wo eben das, was mal da gewesen war, zerfrickelt, auseinandergerissen, zerfranst wurde, um was Neues zu schaffen. So. Ist das nicht ein wahnsinnig romantischer Akt hier, alles nochmal aus diesen Bruchstücken, ja, die ja im Raum umherschwirren und die als Digidateien sofort verfügbar sind, wieder zusammenzusetzen, um da wieder so ein Ursprungsideal herzustellen?
Es gibt zwei Probleme bei dieser Geschichte. Das eine ist, wenn man Clubmusik macht, ist es etwas, was aus einer, ich sag's mal, Community oder einer sozialen Situation heraus entsteht. Derjenige, der zu Hause zwar einzeln oft isoliert im Studio, in seinem Heimstudio sitzt und das zusammenbaut, ist jemand, der immer eigentlich eine Verbindung hat zur Szene, der entweder da selber jahrelang drin war als junger Typ, wahnsinnig viele Leute kennt, wahnsinnig viele DJs kennt, vielleicht selber DJ ist. Also es ist sozial, es ist eine permanente mentale Vibration in dieser Szenerie. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Grundvoraussetzung, das Beherrschen der Gerätschaften, um vernünftige Beats zu bauen. Ich erwarte zum Beispiel nicht von mir aus Paul Kalkbrenner, dass er jetzt eine akustische Gitarre nimmt und in der Lage ist, einen hervorragenden Song daraus zu machen. Der könnte sicherlich irgendwas machen, aber wir würden sicherlich sehr schnell erkennen, das ist nicht das wahre Ding oder so. Und das ist die Problematik hierbei. Also die ganze Metaebene und die ganze mysteriöse Suppe X, die gute Club-Tracks machen. Typen wie DJ Kotze zum Beispiel, wo du dich ja auch fragst, wie kann das sein? Wie kann jemand solche Sachen erfinden? Wo kommt das her? Oder auch völlige White-Label-Produktionen, wo du nichts weißt und du merkst aber, bumm, das ist ein Track, das ist ein Banger, das ist irgendwas. Das kann hier gar nicht entstehen. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch ich will nicht sagen abstößt, aber wo ich wie so diese kalte Schulter, wo ich so denke, ja, schön und gut, aber wäre es nicht Lamb Chop, würden wir nicht drüber reden, muss es veröffentlicht werden, was soll das? Ist es vielleicht respektlos gegenüber einer ganzen Kultur? Die sagen natürlich das Gegenteil, also sie wollen dem irgendwas, ne, Referenzen und
zurückgeben, bla bla.
Ja, aber es geht natürlich nicht.
Ich finde es toll, dass Lamb Chop Anhänger jetzt vielleicht auch mal in die Clubkultur ein bisschen reingeführt werden.
Ich glaube nicht, dass der Magnetismus so groß ist.
Ja, also ich finde es ja auch jetzt gar nicht so, übrigens so klubbig. Also das ist ein Indie-Club, Indie-Tronic-Album. Ich finde es gar nicht so
klubbig. Amerikaner-Club.
Amerikaner-Club.
Ja, es ist nicht so klubbig, weil es nicht sozial ist. Genau. Es ist im Grunde ein unsoziales Album. Das hat Andreas sehr schön Der erkannt. Ist schon dargestellt, ja. Also beeindruckt mich sehr, dass dieser Gedanke, dieser Gedanke, dass
Klammer
man
auf,
wissen
in
muss.
In 8 Jahren hätte er echt mal einen Gedanken gehabt.
Nee. Aber nein, der Gedanke, dass man wissen muss, wen man beeindrucken will. Ja, bei dieser Musik und vermutlich auch beim Rock'n'Roll. Ja, und wenn du das nicht mehr weißt, ja, dann pustest du halt deine tollen Ideen so ein bisschen ins Leere und ja, und ja, sie verlieren dann Spannkraft.
Wobei die Zielrichtung möglicherweise gar nicht der Club war beim Machen dieser Platte. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Es klang
nee,
ja
das,
dann.
Das glaube ich auch nicht, aber nee. Das ist nicht der Punkt. Es ist aber etwas
respektlos
so
gegenüber
möchte,
der,
wie,
der Musik. Das
ne, und
ist gut.
Tut's aber. Give us your name, Hector, hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
Na, wer hat denn die Niete gegeben? Das kann nur ich gewesen sein.
Ja.
Bis zu den Nachrichten gibt es Musik von Stephen A. Clark. The Lonely Roller heißt seine Platte. Sieht aus, als wäre sie in Albuquerque aufgenommen worden, als ich mir das Cover so angucke. Klingt aber auch gar nicht so nach der Gegend. Dieses Stück heißt Bounty. Tja, klingt wie 1967, 68 ist aber von heute. Junior Thomas and the Volcanoes, ja selbst der Bandname klingt wie früher. Und dieser Junior Thomas ist schlichtweg Fan von der großen Zeit des Rocksteady und Reggae, also späte 60er Jahre. Und Beware ist ein Album, das so klingt wie aus jener Zeit. Für alle, die, was weiß ich, keine Ahnung haben von damals oder damals ganz toll finden, ist es die perfekte Platte. Mich befremdet es inzwischen wirklich dieses 1:1 Nachbasteln. Ich weiß nicht. Vor ein paar Jahren wäre ich völlig steil gegangen auf diese Platte, die gesagt, yay, aber jetzt weiß auch nicht. Zu viel erlebt schon, Kai?
Ja, klar.
Du bist ja auch fast mein Alter.
Ja, ich glaube, die Dab Kings Nummer, ne? Der authentische Neo-Soul, der natürlich dann so authentisch auch nicht sein kann, das ist einfach auch irgendwann durch. Mhm. Ja, da muss was Neues kommen.
Aber wie gesagt, Andreas, einfach hören und nicht dran denken, dass es neu ist. Und
geht ja nicht. Es ist ja, ich bin ja gestraft mit diesem Beruf. Denke sofort. Ich höre was und fange an zu denken.
Tja, das kenne ich.
Frage ist immer nur, was dabei rauskommt.
Deswegen bist du ja hier.
Ja. Ihr auch. In dieser wunderbaren Sendung namens Soundcheck auf Radio 1, wo es jetzt weitergeht mit Quabs, Love and War. Dennis Castro, bitte.
Quabs, Quabena Sarkodie Adjepong wurde vor 25 Jahren geboren. Er wuchs in Bermondsey im Süden von London bei Pflegeeltern auf. Im Kindergarten dann die ersten Bühnenerfahrungen, wenn man das so sagen kann. Quabs muss immer Happy Birthday singen, wenn mal wieder ein Geburtstag ansteht. Auf der Highschool soll der Teenager dann seine Mitschüler mit seinem musikalischen Talent beeindruckt haben. Ja, dann passiert das, was man in Beiträgen über Superstars als besonders emotionale Rückschau präsentiert. Die liebevolle und leidenschaftliche Musiklehrerin habe ihn ermutigt, sein Singen zu verbessern. Auf ihr Anraten bewarb er sich beim National Youth Jazz Orchestra. Besteht sofort. Dort wird der Grundstein für seine Liebe zum Pop gelegt. Block Party, We Are Scientists, Feist, The Strokes, Quabs, hörte alles. An der Royal Academy of Music in London vertiefte er dann sein Wissen und verbesserte seinen Gesang. Die Akademie existiert seit fast 200 Jahren und hat schon Schwergewichte wie Liszt unterrichtet. Quabs fühlte sich aber nicht zur Klassik hingezogen. Ihn interessierte die U-Musik, wie man das so heute so macht. Erste Aufnahmen mit Bands und wie man das so heute auch so macht. Er nimmt an einer Fernsehshow teil. Goldies Band by Royal Appointment heißt die. Wird von keinem geringeren als Drum-Bass-Legende Goldie geführt. Und wie man das so macht, Teil 3. Daraufhin stellt er 2012 mehrere Coverversionen von bekannten Songs ins Netz. Darunter auch The Wilhelm Scream von James Blake. Das passt. Plötzlich liebt ganz England seine Stimme. Es folgen erste eigene Texte und Songs, die dann auf der EP Wrong or Right auf Atlantic Records veröffentlicht wird. Damals an den Reglern der Wiener Elektro-Song-Barde Sohn, der auch jetzt bei seinem Debüt mitgeholfen hat, zusammen mit Wood Jr. und Dave Okumu, der auch schon Amy Winehouse oder Jesse Ware den Soul verpasst hat. Wie viel davon auf dem Album Love and War steckt, werden wir gleich hören. Jetzt erst einmal der Hit, der seinen Durchbruch bedeutete, Quabs mit Walk.
Quabs mit Walk. Hier im Soundcheck auf Radio 1 aus seiner Platte, die ja geschrieben wird, Love plus War, interessanterweise. Also es ist das mathematische Und-Zeichen, plus wird hier benutzt. Love plus War, müsste man wahrscheinlich sagen. Was man auch sagen muss, dieser Typ ist Opfer eines miserablen Timings seines Labels geworden. Er hätte die größte Nummer dieses Jahres werden können. Wäre denn dieses Album erschienen, wenn es hätte erscheinen sollen, nämlich schon vor, ich weiß nicht, dreiviertel Jahr oder so. Und man hat es nicht veröffentlicht, man hat es geschoben und seitdem hat es dann wieder mal diverse tektonische Verschiebungen gegeben. Benjamin Clementine fiel, als die Musik lief, als Hausnummer. Petit Noir ist eine neue Hausnummer. Die komischen, queeren, seltsamen, schwarzen Typen, die alles Mögliche machen, von dem die meisten Weißen nicht wissen, was es sein soll und so weiter und so fort. Ja, und jetzt haben wir hier einen so sehr, sehr soliden, modernen R&B-Sänger, der irgendwo dann zerrieben wird zwischen The Weeknd und ja, den anderen, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob der wirklich, zerrieben wird. Das ist Musik, die, denke ich, auf ein sehr großes Publikum zielt. Extrem catchy, gut gemacht, schön produziert und sehr, sehr radiotauglich, würde ich mal sagen. Also ich würde mich nicht wundern, bei irgendeinem Qualitätsradio irgendwann nachmittags oder vormittags auch einen Song von der Platte zu hören. Insofern die Hipster-Unterschiede, die du jetzt genannt hast von den Bands, die werden wahrscheinlich die meisten Leute dann nur am Rande interessieren, glaube ich. Das ist eingängiges Zeug und ich würde mal tippen, das ist ein Hit. Also nicht von der Wertung her, sondern einfach
wie das war ja schon ein
das war einer ja. Und also, das Album aber insgesamt ist ja auf Niveau.
Ja, nee, das finde ich eben gar nicht. Also wenn er vielleicht nicht zwischen diesen anderen Leuten zerrieben wird, die vielleicht richtigerweise nur einem viel kleineren Publikum bekannt sind, dann wird er aber zerriesen zwischen diesem Monster-Hit, den er geschrieben hat und der in dieser Produktion natürlich auch wahnsinnig machtvoll wirkt und den Erwartungen, die daraus hervorgehen, die er nicht erfüllen kann.
Das ist immer so. Du hast einen Riesenhit und dann, wenn du ein Album machst, zumal wenn das eine Stunde lang ist.
Der läuft aber schon ein halbes Jahr rauf und runter. Verstehst du? Da gibt es gar keinen anderen Song, den er überhaupt nur schreiben kann, der dagegen anstinken kann. Das ist tatsächlich das schlechte Timing. Aber es gehört, kommt für mich noch was anderes da hinzu. Es ist auch eine irrsinnig schlechte Produktion, die vielleicht ein bisschen erklärt, warum es so lange gedauert hat. Die wissen eigentlich nichts mit ihm anzufangen. Ich meine, wir hatten ja vorhin über die Dab Kings kurz gesprochen, ne? Und deine Ermüdung, Andreas, was diesen authentischen Nachbau von Soul-Nummern und so weiter anbelangt. Dieses Rezept haben sie bei Quops nicht angewandt, ja, die Produzenten, wer auch immer das gewesen ist, sondern sie gehen einen völlig anderen Weg, nämlich voll rein in die sozusagen 80s-Ästhetik eines Rhythm and Blues oder R&B, der extrem synthetisch und künstlich ist.
Von der Instrumentierung her.
Von der Instrumentierung.
Ja, das ist gerade das, was so in ist, ne? Dem folgen sie gerade. Das ist voll die Schiene. Ist das in? Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, das ist The Weeknd-Stuff, Weeknd-Zeug, das ist genau das, was gerade seit ja schon ein bisschen länger, ja, sogar ein, zwei Jahre.
Schon eine ganze Weile, aber ja. Klar, Weeknd übrigens auf der anderen Seite ist ja eine völlig klaustrophobische Platte, also da sind die Sounds nicht dermaßen breitwandig aufgestellt. Mhm. Es ist der EDM-Stadion-Sound, das könnte auch ein Track sein, der auf diesem komischen EDM-Film, der total gefloppt ist, in der Seite drauf sein können. Aber da ist die Musikwelt ja tatsächlich schon an einer ganz anderen Stelle, weil jemand wie Felix Jähn, unser deutscher Nummer 1 Produzent, der 20-Jährige oder wie alt er ist. Wenn du dessen zwei Tracks anhörst, die Mega-Hits sind weltweit, das komplette Gegenteil davon. Luftig, fluffig, total mega transparent, ohne Mega-Bums produziert. Also diese Platte ist, obwohl sie eine Woche alt ist, also die ist ja vor einer Woche erschienen, diese Quarks-Platte, sie ist alt.
Aber das Problem auch bei ihm ist, er ist ja auch nicht mit diesem Hit jetzt richtig gestartet, wie ich das eben schon erwähnt habe. Er hat ja schon vorher durch seine Stimme das Netz verzaubert, hat viele Coverversionen gemacht und hat dadurch die Herzen des Landes erobert, weil er einfach so eine warme, weiche, ölige, soulige Stimme hatte, die in so kleinen Videos mit organischen Musikinstrumenten sehr viel mehr zur Geltung kommt. Und das hat ihn schon groß gemacht. Und dann kommt halt jetzt die Produktion drauf und schluckt das so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm da so, naja, sein Soul genommen wird. Und deshalb ist der Hit, klar, die Leute kannten ihn, aber eigentlich ist er schon für seine Stimme und dieses Organische, es gibt da unzählige Videos, die er gemacht hat, bekannt geworden.
Ja, als dieses Stück Musik lief, Father Figure von Quarps aus seiner Platte Love Plus War oder Love and War, hat Kai Müller empört ausgespuckt auf den Boden dieses schönen Studios und gesagt, dass dieser Schmonz wiederkommen muss. Das kann doch nicht sein.
Ja, ich meine die 80er. Also das ist der schlechteste Teil der 80er, der jetzt hier nochmal neu verwertet wird. Bin mit dem Werk von Weekend jetzt nicht so vertraut, aber du hast es ja schon genannt, die Leute, die oder erwähnt, dass die meisten derjenigen, die sich auf diese Sounds, diese wahnsinnig synthetischen und cleanen Sounds der 80er beziehen, das im Prinzip ja machen, um so eine Implosion des Raums, ja, sozusagen zu bauen oder so eine fraktale Architektur nochmal herzustellen, was natürlich gut geht mit solchen Sachen. Hier überhaupt nicht. Ja, das ist sozusagen der Wunsch, den Popsong, der vor 20 oder 30 Jahren durch die Decke gegangen wäre, auch heute nochmal in den Orbit zu schießen. Und da denke ich, Mann, das kann nicht wahr sein. Und da, das entschuldigt dann auch nicht, dass der Mann mal Jazzsänger war. Ja,
ja, aber so ein Ding wäre doch vor 20, 30 Jahren auch nicht durch die Decke
gegangen. Na klar.
Meinst du?
Natürlich.
Come on.
Ja, klar.
Ja, da war Prince, hat geruled.
Ja, aber damals gab es halt nicht
oder
so viele.
Oder ist er schon 40 Jahre her? Nee.
Prinz war außergewöhnlich, ja, der Rest war normal. Leider ist das eben hier auch normal, aber das muss es ja nicht sein nach dem.
Naja, also ich muss Hit-Walk. Ja immer eine, also die 80er ein wenig retten. Es gab Großsänger wie Luther Vandross zum Beispiel, die auf diesen synthetischen Sachen, wie sie damals halt auch schon hergestellt wurden, großartige Dinge geleistet hat. Man kann das jetzt nicht abtun, weil das eben mit Synthes und was weiß ich gearbeitet wurde. Aber natürlich funktioniert nicht so richtig, weil diese Musik sich noch immer weigert, sowas wie nostalgisches Leckerli anzusetzen. Und da ist er natürlich, dieser Quarps, auch ganz, ganz weit von weg. Also so auf solchen Beats, sag ich mal, eine Baby-Making-Music-Stimmung zu erzeugen oder so. Das ist einfach hier so Castingshow-Ware. Also das wird so dahergesungen.
Da kommt er auch her, hat er ja gesagt.
Ja, wer war denn noch aus der Casting? Willis Earl Beale war auch mal in der Castingshow, ist aber glaube ich in der ersten Runde geflogen. Egal, also ihr wisst, was ich meine. Es ist schlichtweg, das hier war nicht gut. Ja. Aber es gibt gute Momente auf dieser Platte, finde ich. Zum Beispiel den Einstieg, das Titelstück Love and War ist sehr gut gelungen. Also es gibt so Momente. Es ist nicht alles 80s auf dieser Platte, will ich damit sagen.
Ja, gut, nicht alles gleich stark, das ist wahr. Es gibt ein Video, wo er, ich glaube für den Guardian jedenfalls, ist es auf der Website zu sehen, so seinen Flat vorstellt. Ne? Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, der lebt in London. Nicht eben groß.
3 Quadratmeter.
Naja, 15 oder 16, es ist schon eher klein, offenbar eine nette WG und so. Und ja, zeigt er so, was er so gelesen hat. Ich meine, jetzt kein vollgestelltes Bücherregal, ist auch alles nicht so wichtig. Aber dann spielen sie eben halt einen Song, natürlich den Hit, ja, der natürlich in diesem Augenblick völlig unterinstrumentiert ist. Drei Typen, einer am Klavier, der gleichzeitig noch auf so einer alten Teekiste quasi den Beat macht. Dann ein Gitarrist, glaube ich, und er am Mikrofon. Das ist eine extrem reduzierte Geschichte und plötzlich hat man das Gefühl, ja, selbst in diesem Nachtgewand, ja, durchsichtigen Negligé, wenn man so will, wirkt dieser Song fantastisch. Warum macht er das nicht die ganze Zeit? Ja, warum braucht er diese aufgeplusterten Synthi-Sounds, die ihm als Sänger überhaupt nichts bringen? Ja?
Schnitt, Schloss in Sussex.
Ja, er wurde ja auch für seine Stimme einfach unfassbar gelobt und die Stimme kommt natürlich in solchen Momenten viel mehr zur Geltung und ich habe das Gefühl, bei diesem Album ist das so wie, da wird um die Stimme wie so, wenn man Halsschmerzen hat, dann nimmt man so eine flüssige Gelflüssigkeit und die wird so da drüber gegossen und dann wirkt das gar nicht mehr so rau und so echt und das passiert halt bei diesem Album mit diesen ganzen Synthi und 80 Sounds, die Stimme einfach verwässern nicht, aber so, wie sagt man das, vergleiten, ich weiß nicht, das richtige Wort dafür, aber die Stimme ist genau das, was ihn groß gemacht hat und die wird auf dem Album leider ja so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt.
Es ist aber kein richtig schlechtes Album, möchte ich nochmal sagen. Es gibt wirklich gute Momente. Richtig gute. Ich weiß nicht, ob der nächste so einer ist. Quarps, My Own, hier im Soundcheck auf Radio 1 und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
Habe ich dreimal geht in Ordnung gedrückt?
Ja. Ah,
gut, danke schön.
Hast du nicht aufgelöst, von wem die Niete kam?
Von Kai Müller. Ja,
das ist doch danke.
Wieso? Warum willst du das wissen? Für
die Auflösung, oder?
Nein, das macht er doch immer. Die Niete kam von Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich finde das keine gute Tradition.
Aber wir wollen sie doch nicht brechen nach all den Jahren.
Nein, natürlich.
Nein.
So, letzte Platte, und die kommt von King Midas Sound zusammen mit Fennes und heißt Edition 1, vielleicht auch Edition 1. Und dahinter steckt zunächst mal Kevin Martin aus London, beziehungsweise längst auch schon in Berlin, mal wieder hin und her gereist, aber eigentlich dann doch lieber hier, weil hier gibt es in den Räumlichkeiten des alten Nalepa-Studios, des alten DDR-Rundfunks, tolle Produktionsmöglichkeiten, von denen man in London nur träumen kann. Er ist ein strenger Herr, das muss man sich vor Augen halten, vor allen Dingen gegen sich selbst. Es ist bekannt von ihm, dass wenn er unterwegs ist mit seinen Projekten, er der Erste ist, der eine vernichtende Kritik ins Netz stellt, auf seinem Blog. Sagt sofort, es war wieder ein Scheißkonzert, alle sagen, es war großartig. Nein, er hat immer was zu meckern an sich selbst. So, das ist auch irgendwie die Grundhaltung seines Sounds, der sich so in den 90er Jahren bildete mit Projekten wie God, Techno Animal, später auch The Bug. Grimmiges, grindiges, krachiges Zeug. Die Beats waren immer da, aber alles über den Beats hat wehgetan. Das änderte sich so ein bisschen mit einem Projekt namens King Midas Sound. 2009 erschien auf dem wichtigsten Dubstep-Label Hyperdub dieses Album von denen, ihr Debütalbum. Und es war groß, es ist heute noch groß, aber viele sagten, ja gut, was soll das denn? Also das ist jetzt noch nichts Neues, auch in diesem Dubstep-Imperium. Das Dumme war, die Platte war Jahre vorher entstanden, aber nicht veröffentlicht worden. Also es wäre wirklich die wichtigste Dubstep-LP überhaupt gewesen als geschlossenes LP-Werk, wenn sie rechtzeitig erschienen wäre. Aber das ist so ein bisschen auch das Ding bei Kevin Martin. Es läuft nie so geradeaus und rund und überhaupt. Er hatte kürzlich noch mit The Bug ein fantastisches Album veröffentlicht, 2014 im vergangenen Jahr auf dem Ninja Tune Label Angels and Devils, auch hier in dieser Sendung sehr gut besprochen. Und dann kündigte sich diese Edition 1 an. Das ist offensichtlich Teil einer Reihe von Kollaborationen, die Kevin Martin machen will. Hier jetzt eben King Midas Sound mit Fennes. Das ist ein österreichischer Neutöner irgendwo im Elektro-Techno-Avantgarde-Bereich unterwegs. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich kenne keine Musik von ihm. Und herausgekommen ist etwas, was kaum jemand wahrscheinlich erwartet hätte. Nämlich ein riesiger Schritt in Richtung Stille. So habe ich ihn noch nie gehört und ich weiß nicht, ob ich das auch möchte. Aber wir hören ein erstes Stück aus dieser Platte und das Stück heißt On My Mind. On My Mind, King Midas Sound zusammen mit Fennes aus der Platte Edition oder Edition 1 beziehungsweise 1. Und das ist ein Moment auf dieser Platte, der noch am ehesten so an Track erinnert, an Stück. Eigentlich hängt es auch schon wieder dran am ersten Stück, also es baut sich alles auf, es ist eine Klangfläche, die dann mitunter auch im absoluten Stillstand absäuft irgendwo oder positiv gesagt sich vielleicht ausruht oder ich weiß nicht was. Anyway, aber sprechet nun ihr.
Also ich kannte Fennes von Endless Summer, dem Album, ja, das schon etwas länger her ist, so 10 Jahre ungefähr oder ein bisschen länger sogar noch. Da hat Fennes mit seinen Gitarrenverschachtelungen, die er dann elektronisch verarbeitet hat und das auf so ein paar Beats gelegt hat, ein sehr tolles Album zustande gebracht, was mich damals zu der elektronischen Musik auch gebracht hat. Deshalb war ich sehr überrascht, mich hat es sehr interessiert, was diese Begegnung macht, und ich dachte, ja gut, dann kann der Fennes mal schön seine Gitarren, aber ich finde auf dem Album seine Gitarren, die sich in der Mitte treffen mit dem King Midas Sound, da ist irgendwie sind die auf sich aufeinander zugegangen, aber die haben sich nicht die Hand gegeben. Also das ist irgendwie verharrt das in irgendeiner, ja, in so einem Vakuum drin. Ich weiß auch gar nicht, wie man so ein Album macht. Da sitzt man dann zusammen, schickt sich einfach nur die Beats rüber oder man trifft sich wirklich, ich habe keine Ahnung, und dann sitzt man da, das Album ist eine Stunde, raucht wahrscheinlich sich was Schönes und hat ja, ist in einem Trance-Zustand drin, der für die Band, wenn man das so sagen kann, fürs Projekt ein wundervolles Ereignis ist, aber beim Hören ist das ein Schlafwagen, ja.
Du hast es sehr schön gesagt, Andreas, das Ende vor allem bis zum absoluten Stillstand. Das ist, für mich ist es so meditative Musik. Ich finde mich manchmal an Massive erinnert, an Massive Attack, also Trip-Hop trifft's sicher nicht, aber so bestimmte Elemente, meditativ, atmet ganz langsam und ruhig, aber auf Dauer Stillstand, Leerlauf, wie du das nennen willst, also dann wird die Fläche plötzlich weiß und es passiert nicht mehr viel.
Also ich kann sagen, es gibt wirklich so einen Moment, es gibt zwei solcher stillstehenden Momente, den ersten, und der zweite hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht, das ist irre, wie ein Stille wahnsinnig machen kann.
Aus tiefer Meditation ist ein Wahnsinn getrieben.
Kai, dann Musik.
Also das war, was wir eben gehört haben, der Portishead Gedächtnissong. 20 Jahre zu spät, wenn man so will, aber so ist es ja mit Erinnerungen, die kommen immer viel später. Dieses Ambient-Moment, über das ihr eben gesprochen habt, ist auch das, was mich am meisten fasziniert, aber auch am ratlosesten macht. Unter anderem, weil ich mit Ambient eigentlich nichts anfangen kann. Für mich ist das designte Musik und weil sie Mode geworden ist, schrecklich. Ich konnte Brian Enos Ambient Experimenten immer sehr gut folgen, weil sie ganz stark konzeptionell verankert waren. Also die hatten immer einen thematischen Rahmen, der sich auch im Klang dann wiederfand. Ich wusste, es ging hier um die Eroberung von Raum. Wenn es, wie du Andreas sagst, und ich empfinde das so ähnlich, um die Eroberung von Zeit geht, indem man sie quasi loslässt oder fortschmeißt oder eben halt nicht mehr strukturiert, dann weiß ich nicht, was das soll.
Ich auch nicht. Ja, wir schleichen uns mal raus hier aus diesem Track. Loving or Leaving, King Midas Sound meets Fennis. Das erinnert dann schon nochmal an die älteren King Midas Geschichten, im Wesentlichen durch die Stimme. Und klar, das ist sehr, sehr konzeptionell. Da ist sicherlich auch der Gedanke, der ganze Grind, der ganze Krach, die ganze irrsinnige Aggression ist nur noch so ein fernes Echo. Man merkt, da drunter laufen auch so komische, schleifende Geschichten. Gibt es auf dieser Platte nochmal so einen Moment auch, ein bisschen intensiver sogar noch. Aber das war ein schönes Bild von dir, auch um dich mal zu loben, Dennis. Sie gehen aufeinander zu, aber reichen sich nicht wirklich die Hände. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, zu viel Respekt oder so, man will sich nicht wehtun gegenseitig oder keine Ahnung, aber hier ist halt die Summe der einzelnen Teile ergeben eben nicht den großen Wurf leider. Also so wichtig diese Musik vielleicht auch sein mag in als Gegenentwurf zu dem, was sonst so rumlärmt. Aber ich muss, und da werde ich gerne auch mal persönlich sagen, dass ich in meinen Free-Jazz-Jahren eine Phase erlebte, als die Musiker aufhörten zu spielen, also nur auf der Bühne saßen und die Stille zelebrierten und das als Statement werteten, nach dem Motto, wir wollen nicht länger Entertainer sein. Und ich dachte, ihr seid noch nie Entertainer gewesen, ihr seid Free-Jazzer, ihr sollt Krach machen oder sonst was. Was ist das für eine Haltung? Und da gibt's ja dann eine ganze Schule der Stille, wo man auch ganze CD-Boxen mit nichts drauf dann erwärmen könnte und sowas. Also mir gefällt's nicht. Es ist für mich keine Niete, aber es gefällt mir nicht.
Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also obwohl ich auch nicht weiß, was es mir sagen soll, ist es aus einem Grund ganz gut, dass es, wie soll ich sagen,
wenn
ich
jetzt sage... Du magst ja auch diesen Jazzpianisten,
Michael Wollner, ja, genau. Meinst du? Ja.
Auch so ein Stiller.
Ja, der immer stiller wird. Das ist die Entwicklung, die ich an ihm bewundere. Hier ist es so, aus ganz anderen Gründen, Ambient-Musik baut ja sozusagen in dem Raum, in dem du gerade bist, einen zweiten. Ne? Also im Prinzip ist es völlig egal, wie der möbliert ist, eingerichtet, ob du Geschmack hast oder nicht. Plötzlich kommt so eine Art Klangblase, ja, und es ist ein anderer, ein neuer Raum. Und das passiert hier auf diesem Album auch häufiger. Ich habe das jetzt mehrfach gehört und immer so durchlaufen lassen. Und man merkt schon, wie raumgreifend diese Musik ist. Und das ist nun eine Qualität jenseits des Beats, jenseits der Melodie, ja, und der Glücksgefühle, die Musik normalerweise transportieren kann. Aber eben, vielleicht ist das der Wert, ja, dass man quasi im Geflüster eben mal genau denselben großen Sinn erkennen kann wie im Geschrei.
Also ich finde auch, dass das natürlich öffnet das Album auch an manchen Stellen Räume, und ich habe, als ich es gehört habe, habe ich das auch versucht, in diesen Räumen hinein zu gleiten. Das gelang mir auch an einigen Stellen. Aber bei mir hörte dann, das muss ich einfach mal sagen, der Spaß auf, als Above Water kam. Das ist 13 Minuten. Für mich war das fürchterlichste, Entschuldigung, aber Hausfrauen-Meditations. Wir schauen jetzt mal auf ein Video, was wir bei YouTube finden. Sondern Wasser fließt herum. Mhm. Meditationsmusik. Das Above Water war für mich, das war furchtbar.
Also
wenn
man über Holzkohle und Lavagestein gefrorenes meditieren möchte, also ganz so Malve-Farben oder wie diese Farbe heißt, ist es dann auch nicht.
Aber nur der Song.
Also tatsächlich nach 5 Minuten ran auch mir ein Speichelfaden aus dem Mund hing. Das war der Moment, wo ich so ein bisschen aggressiv wurde. Aber wie gesagt, mit Stille, Stillstand einen zur Raserei zu bringen.
Man kann das ja auch schön machen, auf einem Ton rumreiten. Das gelang ja anderen sehr gut, aber das gelingt ihnen leider nicht so gut.
Das ist, glaube ich, auch Musik, die eine spezielle Hörhaltung erfordert. Eben die Bereitschaft, sich hinzusetzen und eine Stunde oder 2 Stunden, man vergisst ja dann die Zeit.
Wenn Kevin Martin eine Platte macht, bin ich sofort dabei, mich einzulassen. Ich weiß, dass das fast immer schwere Arbeit sein kann, aber ich bin bei fast jedem seiner Projekte der letzten Jahre immer richtig begeistert gewesen, bis hin oder nur beeindruckt oder was weiß ich. Aber das hier ist energieleer, blutleer, ich weiß nicht.
Du wirst keinen Hit als Wertung geben, ne?
Nein, diesmal nicht. Das ist auch für mich enttäuschend nach all den Jahren. Er hatte von mir immer einen Hit bekommen.
Hey, you can't win them all.
So. Na gut. King Midas trifft auf Fenice, Edition One ist die Platte und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Aus Respekt natürlich für Kevin Martin. Danke, Helmut Heimann, Respekt.
Danke, Respekt back.
Dennis Castro, vielen Dank.
Your Respekt.
Und Kai Müller, Dankeschön.
Wer es selber macht.
Es geht weiter hier mit Lost in Music. Jürgen König steht bereit. Mein Name ist Andreas Müller. Nächste Woche moderiert den Soundcheck Elissa Hirsemann. Dann wieder live aus unserer Homebase im Admiralspalast. Und am Ende kommt Musik von einem Duo, auch in Berlin leben. Bob Moses nennen sie sich. Days Gone By ist die Platte. Und dieses Stück hier heißt Before I Fall. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1.